Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Herzlich willkommen zur Folge 587 von CC2TV Audiocast. Ich begrüße alle Zuhörerinnen, alle Zuhörer und, naja, jeder, der sich angesprochen fühlt. Heute habe ich wieder so ein paar Themen da zusammengesucht, gezwungen bekommen von den Entwicklungen, die nur zum Teil was mit Technik zu tun haben, aber das ist ja nun auch kein reines Technikmagazin, sondern der Computerclub war schon immer irgendetwas, was überall hineingerochen und mitgesprochen hat. Ich erinnere nur zu Zeiten des WDR, Lebertransplantation, Kartoffelzucht und so weiter. Also wir haben uns immer mit Dingen befasst, die manchmal auch ein bisschen weit weg von Technik waren, aber immer etwas mit Technik zu tun hatten. Wäre ja auch schwer, etwas zu finden, was nichts mit Technik zu tun hat. Also, das soweit zur Begrüßung. Dann will ich gleich mal beginnen. Ich hatte auf der Homepage schon mal dazu aufgerufen, wir suchen einen Amateurfunker oder eine Amateurfunkerin, die bei der Produktion der nächsten Folge von CC2TV mithelfen kann und will. Und zwar machen wir im Westerwald in der Nähe von Schenkelberg Aufnahmen mit chinesischen kleinen Funkgeräten, die überall frei verkäuflich sind. Da geht es einmal darum, wer darf sie denn benutzen? Es geht zum anderen darum, taugen die überhaupt was? Kann ich denn für unter 10 Euro ein Funkgerät bauen und kaufen, was wirklich auch die gesetzlichen Anforderungen erfüllt? Und dann wollen wir auch mal gucken, wie ist denn so die Verständigung damit, wie ist der Klang, wie ist... Also es geht hier nicht um die typischen Amateurfunk-üblichen Beurteilungen, sondern um die Beurteilung, damit auch der Normalbürger, damit meine ich nicht, dass Amateurfunker nicht normal sind, na gut, manchmal aber, versteht, worum es hier geht. Und dazu brauchen wir jemanden, der ein bisschen weit weg von unserem Aufnahmeort ist, ein bisschen, darauf liegt die Betonung, damit wir einfach mal probieren können mit unterschiedlichen Geräten. Er soll im Auto sitzen zum Beispiel und soll ein 2,70 Meter Funkgerät dabei haben, sonst bekommt er von uns eins. Und nicht geschenkt. Und dann soll er einen Rapport geben, wie denn die einzelnen Geräte sich anhören, wenn wir die dann durchprobieren. Ja, dazu brauchen wir für den 28. oder 29., das kommt aufs Wetter an, muss also kurzfristig entschieden werden, Samstag oder Sonntag, einen technisch ein bisschen versierten und mit Erfahrung ausgestatteten Amateur oder eine Amateurin, das hört sich aber blöd an, eine YL oder XYL, und dann sollte er sich einfach mal melden bei mir, info@wolfgangrudolf.de. Wolfgang Rudolph zusammengeschrieben und Rudolph am Ende mit PH, also Rudolph oder so ähnlich. Einfach kurzfristig melden, damit wir dann jemanden haben, der uns Rapporte geben kann, damit die Sache auch schön und gut und rund wird. Kommendes Wochenende, 28. oder 29. in Westerwald, in der Nähe von Schenkelberg. Ja, und wer Lust hat, Laune hat, dabei zu sein, mitzumachen, mitzuhelfen, dem bitte ich ganz einfach, meldet euch mal bei mir. So, das war der Aufruf. Vorbereitet haben wir eine ganze Menge. Ich habe auch schon mit anderen Amateuren zusammengesessen. Wir haben vergangene Woche ein Treffen gehabt und haben so abgesprochen, wie wir was, wo und wann machen, wie es ungefähr sein sollte, wie es werden wird. Das weiß ich, wenn es geworden ist. Ja, das war das erste, für mich ein wichtiges Thema, also bitte, wer Lust und Zeit und Laune hat, kommt vorbei. Erstmal die genauen Koordinaten bei mir erfragen und dann sehen wir, wie wir zusammenkommen. Meine, Odyssee im Telekommunikationsmarkt bezüglich einer neuen Telefon, ISDN oder wie auch immer Leitung, eine ISDN wird ja gerade abgeschaltet, sondern, wie heißt der Schrott, Full IP oder was weiß ich, irgendwas. Also eine Leitung, wo man drüber telefonieren und Daten austauschen kann. Ja, das geht immer wieder weiter. Das Letzte, was passiert ist, ist, dass von der Telekom jemand, der sich sehr viel Mühe gegeben hat, angerufen hat und gesagt hat, also es tut mir wirklich leid, es geht nichts, es geht gar nichts. Es ist kein Port frei. Auch im Studio, das hatte ich ersatzweise angeboten, auch da geht es genauso wenig. Dann habe ich von Ervino aus dem Tessin einen Hinweis bekommen auf Peoplephone. Peoplephone, das ist so ein privater, der auch die Möglichkeit hätte, zum Beispiel meine alten Rufnummern zu portieren, was die Telekom ja behauptet, geht nicht, aber sind nur zu faul dafür oder verdienen nicht genug daran. Und genauso auch 1&1, wo ich ja weg will, und habe mit Peoplephone gesprochen. Sehr kompetent, sehr freundlich, hätte mir auch alles gern gemacht und geschaltet, aber nach eingehender Prüfung hat der Mann wieder angerufen und hat gesagt, tut mir leid, geht nicht, kein Port frei, nichts zu machen. So, also, mein ISDN-Anschluss wird abgeschaltet von der Telekom. Ich kann natürlich auf einen neuen Anschluss von der Telekom meinen Vertrag ausrichten, allerdings wären das 55 Euro Grundgebühr für einen SIP-Trunk-Anschluss pro Monat und dann kommen noch Gesprächskosten und der ganze Kram dazu. Ist nicht drin, geht einfach nicht. Und dann habe ich gedacht, ja, was geht denn jetzt? 1&1 geht auch nicht mehr, weil, ja einmal, ich meine, das will ich nicht alles wieder erzählen, das wäre also zu blöde. Aber die können es nicht und die sind auch allein von der Hotline her das unfähigste Unternehmen, mit dem ich in den letzten Jahren zu tun hatte. Und ja, Peoplephone kann es ebenfalls nicht. Telekom kann und will es nach irgendwelchen internen Regelungen nicht. So, das heißt, ich stehe telekommunikationstechnisch gesehen quasi vor dem Aus. Es sei denn, ich lege viel Geld auf den Tisch. Das wären dann mit Zusatzkosten über 70 Euro pro Monat. Die sind also ein bisschen blöde. Und dann habe ich gedacht, na gut, es gibt doch da aber so ein Grundrecht. Ich muss doch von dem ehemaligen Staatsunternehmen angeschlossen werden. Ich muss doch kommunizieren können. Hab mir das nochmal alles angesehen, rausgesucht. Ja, ja, so ist das. Haken ist nur, da ich bei 1&1 meinen Internetzugang habe und dort Voice-over-IP-Rufnummern habe, greift das Grundrecht bei mir nicht. Ich kann ja kommunizieren. Aber es ist doch gut, wenn man Familie hat. Es gibt jemand in der Familie, der hat noch gar keinen Telefonanschluss. Mein Sohn. Ja, und dann hat mein Sohn eben bei der Telekom angerufen und hat gesagt, hier, hör mal, so und so, ich brauche jetzt ein Telefon, ich bin jetzt mit dem Studium soweit fertig, ich mache mich jetzt selbstständig und jetzt muss ich Telefon und Internet haben. Erstaunlicherweise war das gar kein Problem. Ja, natürlich, selbstverständlich. Auf die Frage, wie lange dauert das? Naja, es wird schon was dauern. Wie lange ist denn schon was? Ja, also maximal einen Monat. Und die Nachfrage, Moment, also im maximalen Monat habe ich einen Telefonanschluss mit Internet und so weiter. Ja, ja, klar. Ja, und Internet wie schnell? Ja, ungefähr eine 16.000er Leitung. Moment, also eine 16.000, ich weiß von meinem Vater, der versucht da irgendwas zu bekommen, da ist nichts frei und gar nichts. Ja, ja, gut, aber wir müssen Sie ja anschließen. Sie sind ja, haben ja kein Telefon und Sie haben ja ein Recht darauf. Ja, und dann machen wir das. Ja, da wurden die Details gar nicht so detailreich besprochen, quasi mündlich einen Auftrag erteilt und einzige Pferdefuß war, man muss eine Mobilfunknummer haben, damit die einem irgendwelche SMS-Kram da schicken können. Gut, verstehe ich ja, wenn jemand keine Festnetznummer hat. Aber per E-Mail geht's ja eigentlich auch. Hürde genommen, alles fertig. Bequem zurückgelehnt und gesagt, jetzt sehen wir mal, was passiert. Nichts. Nach einer Woche. Nichts. Nach zwei Wochen. Nichts nach drei Wochen. Nichts Schriftliches, nichts Mündliches, keine SMS. Also, nochmal angerufen. Hier, hör mal, wir haben doch dann und dann und so weiter. Ja, ja, steht ja alles hier. Ja, und was ist? Ja, das Problem ist, das System hat die Sache zurückgehalten. Also wieder diese scheiß Computer, die alles dominieren. Ja, und warum? Ja, die 16.000er Leitung, das geht nicht. Ja, und deswegen macht ihr gar nichts mehr? Ja, wir können ja nichts. Ich sage, aber wir wollten doch gar keine 16.000er, das war doch nur ein Angebot von euch. Was geht denn? Ja, 6.000. Ich habe jetzt 2.000 RAM bei mir. Und wenn diese neue Leitung dann 6.000er wäre, das wäre schon ein großer Erfolg. Also, gesagt, ja verdammte Hacke, dann macht doch die 6.000er. Wir müssen doch eine Leitung hier haben. Ja. Dann wurde das nach dem im Fachjargon der Telekom abgespeckt und damit sollte es laufen. Kurz darauf bekamen wir dann auch auf der angegebenen Mobilfunkrufnummer eine Nachricht per SMS, dass man sich für den Auftrag bedankt, bla bla. Ende vergangener Woche bekamen wir eine schriftliche Auftragsbestätigung. Da steht zwar nicht drin, welche Leitung, welche Dienstleistung, welche Rufnummer, nichts, gar nichts. Nur erstmal Auftragsbestätigung. Und dass man jetzt ab dem, was weiß ich wievielten, per Internet auf die Rechnungsdaten zugreifen kann. Für eine Leitung, die nicht existiert. Naja gut, Computer eben. Aber es sieht so aus, als würde mein Sohn eine schnelle Internetleitung bekommen können, der ja bei mir im Haus wohnt. Gut, dass Sie meinen Augenzwinkern nicht sehen. Und ich kann nichts bekommen. Aber sagen wir mal so, da mein Sohn ja bisher mit über meine Kommunikationsanschlüsse kommuniziert hat, werde ich das umgekehrt wahrscheinlich bei ihm auch dürfen, nehme ich mal ganz sicher an. Und wenn das dann bei ihm läuft, eine schnelle Leitung, die ich nicht bekomme, überhaupt eine Leitung, die für mich ja gar nicht möglich ist, weder bei 1&1 noch bei Peoplephone noch bei der Telekom, und er bekommt eine, soll diese Woche übrigens geschaltet werden, erstaunlicherweise, ja, und dann ist doch eigentlich alles erreicht, oder? Das ist doch eine richtige Verarschung, oder? Jemand, der Bestandskunde ist, wie ich, seit Jahrzehnten, bei der Telekom, der kriegt nichts, der kann nichts haben. Auf Biegen und Brechen, es geht nicht, keine neue Leitung. Entweder die alte upgraden, finanziell natürlich, für etwas, was ich überhaupt nicht brauche, aber ein anderer am gleichen Ort, im gleichen Haus, der kann es dann innerhalb von einem Monat haben. Ja, ja, gut, okay, hat der Computer gemeckert, war so schnell, kann er nicht. Und dann muss man keinen Menschen einschalten und sagen, du hier, hör mal, hast du was versprochen, was nicht geht, ruf den Kunden an oder irgendwas. Egal, ist ja geklärt. Aber es ist doch toll, oder? So ein Grundrecht ist doch eine feine Sache, so ein Grundrecht, ja. Jetzt muss ich nur überlegen, wenn mein Sohn irgendwann auszieht, naja, dann kann er irgendwo was Neues anmelden. Er kann ihn dann hier bei mir im Büro behalten oder so, wo er seine alte Leitung braucht. Ja, so viel zu dieser nicht endenden Geschichte. Denn wenn dann diese neue, hoffentlich schnellere Leitung hier im Hause liegt, überlege ich mir, brauche ich denn eigentlich noch ein Telefon? Dann kann ich ja meinen Kram bei der Telekom kündigen. Dann kann 1&1 mir über die Telekom-Leitung kein Internet mehr zur Verfügung stellen. Dann bin ich aus dem ganzen Scheiß raus. Das wäre die ideale Lösung. Man muss eben nur drauf kommen. Ja, und weil ja nun diese Abschaltung droht, durch mein merkwürdiges Verhalten, was ich künftig dann an den Tag legen werden will, habe ich schon mal angefangen, Domains umzuziehen. Ja, das geht natürlich nicht ganz so einfach. Da kann man bei 1 und 1 durch unendlich viele Menüs und was weiß ich was und jedes Mal anders und jedes Mal neu anmelden und gefunden habe ich nichts. 2 Stunden gesucht, nichts in diesem scheiß Internetauftritt gefunden. Angerufen. Ja, das geht doch nicht, da müssen Sie anrufen. Sag ich, ja, mache ich ja. Und jetzt? Ja, muss ich Ihnen einen Code schicken für den Umzug. Ich sag ja, mach. Hatte mir dann für 3 Domains auch per E-Mail schnell einen Code geschickt. Und haben wir gedacht, vorsichtigerweise, wir kennen ja diese 1&1-Versprechungen. Fangen wir mal an mit einer Domain. Umgezogen zu Manitou, falls sich das jemand anguckt, wo ein kleines Unternehmen, leistungsfähig, schnell, freundlich, ehrlich, günstig, Manitou, wie hier der Indianergott. Und ja, das ging aber nicht. Bei Nachfrage hat dann der Indianergott erzählt, okay, die ist gesperrt gegen Umzug. Also, ich rufe bei 1&1 an, weil ich im Internet nichts finde, wo ich es machen kann. Die schicken mir Codes zum Umzug, aber der Umzug ist gesperrt. Ja, hoch erfreut habe ich wieder angerufen, habe gefragt, was der Scheißdreck eigentlich soll, ob sie eigentlich irgendwo einen an der Klatsche hätten. Ja, das ist gesperrt hier bei uns. Und warum, weiß ich nicht. Ich sag, dann schalt es doch frei. Ja, mache ich. Danke und tschüss. Nix Versuch von Manitou hat funktioniert. Sag mal, ist das eigentlich noch normal? Da ruft jemand an, weil er Internet nicht vernünftig bedient wird und überhaupt nichts findet. Und da wird gesagt, okay, klar, kannst umziehen, ich schicke dir die Codes, aber die Leitung ist immer noch gesperrt. Sag mal, kann man nicht einfach normal richtig arbeiten, so wie andere Leute? Stell dir mal vor, so wie bei 1&1 würden die Leute Häuser bauen oder Eisenbahnen oder Flugzeuge. Das war's. Das Forum, ja, das hat etwas Forum-Mord, möchte ich sagen. Naja, ein bisschen jedenfalls. Ich hatte ja so ein paar Ideen dazu gesagt, weil da ja nun neue datenrechtliche Bedenken möglicherweise auftauchen konnten. Einige haben das so verstanden, ich will das abschalten oder sonst was. Es war auf jeden Fall schön, mal zu hören, wie der ein oder andere über das Forum denkt. Ja, es hat sich natürlich etwas geändert. Ja, es ist viel, viel weniger geworden, was sich da im Forum tut. Aber es sind auch Erklärungen dafür da. Und es ist alles nachvollziehbar. Also, nur die klare Aussage. Ich hatte nie vor, das Forum auf Stand der jetzigen Erkenntnisse abzuschalten. Und ich habe es auch jetzt nicht vor, warum abzuschalten, vor oder wie auch immer. Warum heißt das eigentlich Forum? Naja, gut, gibt ja verschiedene Arten von Foren. Das ist eben eins davon. Das erstmal als erstes. Also für die Leute, die mich kontaktiert haben, für die Leute, die im Forum einen Beitrag dazu geschrieben haben und auch als private Nachricht und ähnliches, erstmal vielen Dank. Ich fand das toll und erleuchtend für mich. Es scheint so, als hätte das Forum sich genau dahin entwickelt, wo meine ursprüngliche Idee war. Irgendwie so eine Art Rückzugsbereich, privater Bereich. Es kommt nicht jeder rein. So wie in jedem Club auch. Musst du Mitglied werden, musst du dich benehmen. Wenn du Mitglied bist und gleich auf die Kacke haust, dass alle braune Flecken im Gesicht haben, fliegst du raus. So wollte ich das ja. Und dass man in einem normalen, menschlichen Club maskiert oder mit falscher Identität Mitglied werden kann, gibt's ja auch nicht. So, und das ist das, was ich vor Jahren eingeführt habe. Und offensichtlich ist das Forum als Allgemeinheit damit auch zufrieden. So, jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich jetzt daraus? Also erstens, es bleibt alles, wie es ist, jedenfalls fast. Ich werde sicherlich, wenn ich in 2 Monaten oder sowas mal Zeit habe, mir über die Struktur des Forums Gedanken machen, die alten Elektro-Sachen oder sowas irgendwo in den Hintergrund schieben. Der alte Kram, der nicht mehr benutzt wird und so gut wie nicht mehr aufgerufen wird, der muss ja nicht mehr so dominant sein. Ich werde, was ich schon angefangen habe, versuchen, wenn ich es zeitlich irgendwie hinkriege, die Themen des Audio- und Videocast als Startartikel zu den einzelnen Casts selbst anzulegen. Da hat der eine oder andere es sicherlich leichter, irgendwie was dazu zu schreiben, als wenn er selbst irgendeinen Startbeitrag schreiben muss. Und ich denke darüber nach, weil einige mir ganz klar zu erkennen gegeben haben, dass das Forum für sie irgendwie so eine Art Rückzugsraum ist und nicht so ein Sauladen wie manch ein anderes Forum. Damit meine ich kein spezielles, aber es gibt solche. Ob wir nicht einen internen Bereich schaffen, um es mal so zu sagen. Wir haben ja interne Bereiche für die Moderatoren und für die Administratoren und für das Team, wo die sich unterhalten und austauschen können, ohne dass das Volk es lesen kann. Wenn wir jetzt das, was viele geschrieben haben, dass man da mal einfach irgendwie eine Meinung schreiben kann, irgendetwas anderes oder sonst wo, wenn wir da ein so eine Art Versteckbereich, damit nicht jeder Bot, der vorbeikommt, sich das krallt und dann auf Google irgendwo verbreitet. Da ist also der Benutzer Pimpelhuber, der hat das und das geschrieben und das wird dann millionenmal im Internet verbreitet. Wenn wir da einen Bereich hätten, wo nur der angemeldete Benutzer darin lesen und natürlich schreiben kann, aber jeder, der nicht angemeldet ist, der kann das noch nicht einmal sehen. Das wäre also eine Idee, die ich vielleicht umsetzen würde, wo also jeder seinen Senf reinschreiben kann, ohne Angst haben zu müssen, dass es gleich das gesamte Internet erfährt. Natürlich kann jemand, der angemeldet ist, dann das auch nach außen tragen und so, okay, aber das ist genauso, als wenn ich einen Gartenzaun um mein Grundstück mache und da würde jemand drüber klettern. Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Aber dieser Gartenzaun, der vielleicht eine Mauer ist um meinen Garten, da muss man dann schon irgendwas unternehmen, um über diese Mauer drüber sehen zu können. Wäre mal ein Angebot. Vielleicht können nochmal diejenigen, die aktiv auf diese Forenthematik in dem letzten Audiocast reagiert haben, nochmal was dazu schreiben und alle anderen auch. Nur die Angemeldeten natürlich, die anderen können ja nicht schreiben. Und was Sie davon halten, ob man so einen, ich sage mal, geschützten Bereich einrichten soll, den nur angemeldete Benutzer betreten, lesen, schreiben können. So, das war Forum. Vielleicht weiß ich in 2 Wochen schon mehr, was ihr dazu für eine Meinung habt zu dem privaten Forenbereich oder wie immer man das Ding nennen soll. Ich habe in der Folge 583 über meine unterschiedliche Wahrnehmung zu dem CC2-Forum und zu YouTube zum Beispiel ein bisschen Gedanken fließen lassen. Ich habe mehrere Meinungen dazu bekommen, von einem aber eine sehr bemerkenswerte Meinung. Und ich möchte mal, hoffentlich verhaute mich nicht, aber ich glaube nicht, ein paar Sachen daraus vorlesen. Er schreibt, vielleicht kann das unterschiedliche Verhalten der Audio- und Videocast-Familie auf die jahrelange Erziehung durch die sozialen Netzwerke zurückgeführt werden. So hatte die Einführung des Like-Buttons zur Folge, dass schnelle emotionale Reaktionen stärker gefragt und auch belohnt werden. Zusammenhanglose, automatisch ausgewählte und genauso angezeigte Inhalte belohnen den passiven, kontextfreien Konsum. YouTube treibt dies durch das automatische Abspielen und Weiterleiten der Inaktivität zur Perfektion. Wer nichts macht, wird durch Überraschung belohnt. Früher musste man ja wenigstens noch aktiv umschalten, aber selbst das übernimmt der Digitalisierung sei Dank, in Klammern, YouTube jetzt für den Nutzer. Die sozialen Medien binden und lenken die Aufmerksamkeit ihrer Nutzer. Sie belohnen deren Inaktivität. Einzig schnelle, emotionale, in Klammern unüberlegte Reaktionen sind gewünscht. Amazon ist bestimmt dankbar, wenn seine Kunden, in Klammern, irgendwann so einkaufen. Die ehemals wünschenswerte schnelle Reaktion ist mittlerweile Pflicht. Für viele ist es kaum noch zu ertragen, wenn nicht irgendetwas passiert oder eine Reaktion zu lange dauert. Wenn man sich das mal in Ruhe anhört, ihr könnt ja nochmal zurückspulen, Da muss man sagen, es ist genau so beschrieben, wie die Realität sich darstellt. Es ist ja so, dass viele auf diese Like-Buttons, Mag-Buttons, mögen oder wie auch immer, irgendwie erpicht sind. Und diese Dislike, wie sagt man denn dazu in Deutsch, gibt's gar nicht, ja? Ist amerikanischer Müll, Dislike. Nicht Mag-Button oder ablehnen oder böse oder... Diese sind dann irgendwie, naja, von manchen werden sie benutzt, um ihren Unmut gegen eine Person oder gegen irgendeine Sache auszudrücken. Vielleicht auch, weil sie Ärger hatten zu Hause oder auf der Arbeit, dann schlägt man schon mal ein bisschen um sich. Es hat alles nichts mit der Sache zu tun, sich mit irgendetwas intensiv auseinanderzusetzen, bevor man das Maul aufmacht, um es auf Deutsch zu sagen. Und das schreibt er im Sinne auch so. Und weiter, Sorgfalt, Geduld, Gelassenheit, Prüfung und Reflexion lassen nach. Hier kann ich nur bestätigen. Das Einhalten von Regeln für manchen zum unerträglichen Geduldsspiel. Ja, das hatten wir früher im Forum, mittlerweile hat sich's geändert. Emotionale Reaktionen setzen keine Bildung, kein Wissen, kein Prüfen, kein Denken voraus. Eine Meinung hat jeder. Emotionale Reaktionen fallen viel leichter, sind direkter und naheliegender, sind menschlicher, lassen sich viel leichter über die Netzwerke verbreiten. Ausgewogene Gedankengänge sind oft viel zu sperrig. Prüfen, Nachdenken, Eigeninitiative und Handeln sind doch so mühevoll und unautomatisch. Auch hier muss ich sagen, diese Beschreibung deckt sich wirklich exakt mit meiner Meinung. Vielleicht hätte ich es nicht so fein formulieren können, aber es ist das, was ich sehe und auch dazu empfinde. Er schreibt dann noch etwas danach, und zwar, nach meiner Auffassung leben wir nicht in postfaktischen, sondern in affektiven Zeiten. Wir leben in Zeiten, in denen schnelle emotionale Reaktionen im wahrsten Sinne mehr wert sind. Ja, das beschreibt also zum Beispiel YouTube, die Kommentare auf YouTube. Wenn ich mir ansehe, was für ein Müll, was für ein Scheiß, was für ein Dreck, was an der Sache vollkommen vorbeigeht, da immer wieder kommt. Nicht die Masse, wenn ich da, ein paar hundert Kommentare oder sowas zu irgendeiner Sendung habe, da sind auch ein paar dabei und einige, die schicken nur Links, die wollen nur auf irgendwelche eigene Seiten verlinken. Wenn man da drauf guckt, die haben also 3 Abonnenten und in den letzten 2 Jahren 17 Aufrufe. Kann ich ja alles verstehen, aber ich bin da nicht Entwicklungshelfer. Oder versuchen irgendwelche Firmen oder irgendwelche Leute, die irgendetwas verkaufen, in den Vordergrund zu bringen. Sachen mit Links werden automatisch ausgefiltert. Die kommen nur, wenn ich sie manuell freischalte, überhaupt in den Bereich, wo es für alle sichtbar ist. Dann gibt es eine ganze Menge, die einfach nur Dreck schreiben, versuchen zu beleidigen, versuchen irgendwie etwas. Das erscheint natürlich auch nicht. Aber es gibt auch viele, die schreiben etwas, was gar nichts mit dem Thema zu tun hat. Oder die schreiben genau das, Punkt für Punkt, was ich vorher erklärt habe. Und schreiben aber dann dazu, warum wird das nicht gesagt? Sehe ich immer wieder in die allen möglichen veränderten Formen. Die gucken sich also vielleicht den Vorspann an und dann fangen sie an, irgendwas zu schreiben. Das ist eben diese Oberflächlichkeit. Das ist eben, aber werden wir wirklich dahin geführt? Will wirklich Google, YouTube, vielleicht auch Amazon und ähnliche, dass wir so sind? Ich glaube ja. Ja, wirklich. Noch ein Gedanke von ihm. Er schreibt als Nachsatz, und wo ist nun der Unterschied zur Audiocast-Familie? Ich hatte ja gesagt, Audiocast, also das, was Sie jetzt hören, und Video, das, was da auf YouTube läuft. Nun, der Audiocast setzt ganz oldschool Aktivität beim Hören voraus. Hier existiert kein automatisches System, das einen an die Gestaten des CC2TV spült. Kein automatisches Weiterleiten zum nächsten Beitrag. den RSS-Feed muss man schon selbst einbinden. Für eine Reaktion muss eine E-Mail geschrieben werden und das Gästebuch bemüht werden. Anders ausgedrückt, sobald der Audiocast ähnlich automatisch und kontextfrei bereitgestellt wird, wird die Familie wieder zusammenwachsen. Und dann kommt noch ein zweiter Nachsatz. Ich schreibe dies nicht, weil ich den alten Zeiten nachtrauere. Vielmehr wünsche ich mir, dass diese Wirkung bewusst wird. Dass erst denken, dann handeln wieder zu einer Tugend wird. Ein Wunsch, der auch nicht schadet, wenn meine Gedanken sich als falsch herausstellen sollten. Lieber, ich sage den Namen nicht, steht nicht dabei, dass ich das darf. Du sprichst mir wirklich aus der Seele mit dem, was da so geschrieben wird. Und ich kann nahezu alles so nachempfinden, als hätte ich es selbst geschrieben, selbst gedacht. Es ist eine sehr kluge Beschreibung dessen, was ist. Vielen Dank dafür. So, und für mich bringt das jetzt aber eine neue Situation. Ich muss jetzt überlegen, schalte ich nicht einfach bei YouTube diese ganzen Kommentargerödel ab? Die ganzen Likes und Dislikes, die gehen mir sowieso irgendwo vorbei. Wenn so eine Sendung 20, 30, 40, 50 oder 100.000 Aufrufe hat und das sind dann 1,5 Promille Dislikes im Schnitt, worüber soll ich nachdenken? Und die Kommentare, gut, es sind gute Kommentare dabei. Leute, die sich damit befassen mit dem Thema, die Vorschläge machen, die auf Fehler hinweisen. Okay, alles klar. Aber wäre es nicht besser, wenn man keine Kommentare abgeben könnte? Ich muss darüber nachdenken. Diese E-Mail hier hat mich nachdenklich gemacht und vielleicht sollte der eine oder andere von euch, die ihr da die Ohren am Hörer habt oder am Lautsprecher, auch mal darüber nachdenken, ob so etwas in irgendeiner Art nicht sinnvoller ist, als einfach nur irgendwo auf ein Knöpfchen zu drücken und zu sagen, ha, jetzt habe ich wieder meine Meinung abgegeben. Es wäre schön, wenn es so wäre, dann hätten die keine mehr. Artikuliert, nach außen getragen, habe mich wieder aufgeplustert, wer bin ich? Irgend sowas in dieser Art. Gut, das musste mal gesagt werden. Es war für mich erquickend, eine solche Nachricht, die per elektrischer Post zu mir kam, lesen zu dürfen. Kommen wir gleich zum nächsten Thema, über das ich noch nicht gesprochen hatte, weil ich erstmal die Spitzen des Mülls in der Presse abwarten wollte. Die Enthüllungen, die es über Cambridge Analytica gegeben hat, diesen Datenskandal, die waren eigentlich lange fällig. Es war zu erwarten, dass so etwas kommt und es ist genauso zu erwarten, dass die Masse darüber hinweggeht, als sei nichts gewesen. Dieses Ökosystem, was Facebook da geschaffen hat, dieses soll ja eigentlich dem sozialen Austausch dienen. Es ist aber für mich ein asoziales System. Denn asozial nicht für die Mitglieder, sondern das, was Facebook macht, das ist asozial. Denn man holt sich hier Informationen von den Benutzern. Die werden mit vielen, vielen Programmen analysiert, gespeichert, klassifiziert, eingeordnet und Werbung zugeordnet. Dann werden den Leuten mit personalisierter Werbung Vorschläge gemacht, wie sie ihr Geld ausgeben sollen. Mit dieser Werbung, da macht Facebook Milliarden Gewinne. Und wer kontrolliert das? Keiner. Facebook hat über 1 Milliarde Menschen, die tagtäglich private, persönliche Daten. Wo war ich? Wo bin ich? Ich war da. Ich habe in Hamburg Burger gegessen. Ich habe in München Eis gegessen. Ich war irgendwo an der Nordsee. Ich fahre jetzt an die Ostsee. Ich bin gerade mittlerweile hier an der Raststätte. Und mein Kind musste gerade mal kacken. Oder diese ganzen Sachen, die an sich als einzelnes Datum unverdächtig sind. Aber hier wird einem Konzern, einem unkontrollierten Konzern, etwas in die Hand gegeben, welches mich ausliefert, welches mich durchsichtig macht. Ja, und diese dahinter stehende Gefahr, die wird überhaupt nicht irgendwie im Kopf derer, die daran teilnehmen, so klar herausgebildet, dass sie Angst bekämen. Diese Milliarden Menschen, die das machen, oder denken wir nur an WhatsApp, eine Tochter davon, die in Deutschland allein über 40 Millionen Benutzer hat, weltweit glaube ich 500 Millionen oder sowas. Diese ganzen Datenquellen, auch wenn hier offiziell die Daten nicht von WhatsApp an Facebook übernommen werden dürfen. Aber wer kontrolliert denn das? Und dann kommt dazu, dass nicht nur die Benutzer von Facebook und WhatsApp betroffen sind, sondern hier werden ja Daten abgegriffen aus den mobilen Endgeräten der Benutzer. Und da stehen auch viele Daten drin von Nichtbenutzern. Jemand, der sagt, ich will diese Fressensparte Facebook nicht, der wird trotzdem mitgeführt und über den sind trotzdem Daten gespeichert und es wird trotzdem, sobald er irgendwo auftaucht, auf das Profil von ihm zurückgegriffen und wird gesagt, ach, das ist der, okay, der möchte gern Nuckert haben. Tja, wer will das regulieren? Wie soll es denn bitteschön reguliert werden? Wenn unsere Welt darauf erpicht ist, kostenlos im Internet Spiele zu spielen, Poker, Farmville oder so etwas, wenn sie eingeloggt sind, wenn sie Like-Buttons benutzen, wenn sie mitteilen, mit wem sie gespielt haben, mit wem sie unterwegs sind, wenn sie, das ist doch alles nicht mehr normal. Warum denkt keiner darüber nach? Ich habe mich in Facebook angemeldet Anfang des Jahres, aber Aktivitäten kann ich mir nicht vorstellen, dass ich die da machen sollte. Weil Facebook ist für mich der Inbegriff des Bösen. Wenn Facebook kontrollierbar wäre, nicht von einer Regierung, sondern zumindest mal von der EU, da sind ja nun mehrere Stimmen drin, auch da sind Sausäcke mit drin, das ist ganz klar, das haben wir überall. Wenn eine Bürgerbeteiligung endlich mal durchgesetzt werden würde von den Regierungen, wenn wir einen Facebook-Bürgerrat hätten, der vollkommen unabhängig arbeiten kann, dann könnte man langsam ein System daraus machen, dem man nicht unbedingt vertrauen kann, aber von dem man wüsste, dass es nicht mehr bösartig Daten benutzt, verkauft, ausspioniert oder sonst etwas. Also, man muss sich darüber im Klaren sein, dass Facebook einer der bösartigen Agitatoren im Internet ist, die uns ausspionieren bis auf die nackte Haut oder noch darunter. Diese anderen Sachen, ich habe da einen Versuch gemacht mit LinkedIn. Dieses LinkedIn ist ja im Grunde genommen genauso strukturiert wie Facebook. Nervig bis unangenehm. Ich habe nur Daten eingesetzt, die von mir aus sowieso schon öffentlich sind. Und einige davon auch falsche Daten, um mal zu sehen, wo die hingehen. Auch hier muss man sagen, das ist Facebook für Leute, die meinen, sie sind was Besseres. Aber sie sind genauso angeschissen, als wären sie direkt bei Facebook. Diese Personalisierung zum Beispiel, die wir bei Spielen haben, die wir bei irgendwelchen anderen Angeboten haben, überall da, wo Personalisierung angeboten wird. Das heißt, dass wir ganz klar gezielt daraus Werbung kreiert und dann vorgesetzt bekommen. Natürlich interessieren mich manche Sachen gar nicht. Aber ist es nun wirklich so, wenn mich etwas nicht interessiert, dass das irgendwo gespeichert ist und dass dann mir diese Werbung, nicht dafür aber andere Werbung geschickt wird, dass das was Positives ist für mich? Nein, das kann es nicht sein. Werbung kann nicht positiv für mich sein. Wenn Werbung gemacht wird, dann verdienen die Leute, die diese Werbung herstellen und verteilen, viel Geld, weil derjenige, der es beauftragt hat, Geld verdienen will, indem er dem Endanwender etwas verkauft. In aller Regel werden aber hier Bedürfnisse kreiert, die ohne Werbung gar nicht in unseren Köpfen wären. Und wir würden genauso glücklich leben, hätten vielleicht sogar mehr Geld zur Verfügung und hätten nicht so viel Scheißdreck und Brüll überall rumstehen für irgendetwas, was wir gekauft haben und was nach einer oder nach zwei Wochen in der Ecke steht, weil es ja doch nicht das ist, wie es von der Werbung angepriesen wurde. Man könnte diesen Datenmissbrauch eigentlich nur auf europäischer Ebene hier in unserem Bereich entgegengehen. Diese Datenschutzgrundverordnung, ich sprach darüber, diese DSGVO, die wird sicherlich als Werkzeug benutzt werden können, um künftig hier ein klein wenig, wirklich nur klein wenig, darauf liegt die Betonung, diese großen Datenmonster, diese Lumpenbande, die uns ausspioniert und uns dann irgendwelchen Dreck verkaufen will, die ein klein wenig zurückzudrängen. Das ist nicht der letzte Schluss. Solange solchen Unternehmen wie Facebook Geld wichtiger ist als Moral, dass es denen vollkommen scheißegal ist, was mit den Daten, die sie gesammelt haben, passiert. Hauptsache, sie verdienen damit Geld. Solange wird diese Welt nicht besser werden. Absolut nicht. Denn das ist eine Aufgabe, die kann der Einzelne von uns überhaupt nicht leisten. Die Masse rennt eben solchen Trends wie Facebook und WhatsApp hinterher. Und ich komme mir manchmal als Außenseiter vor. Ich war letztens in einer Werkstatt und wollte die Rechnung vorab per E-Mail haben. Und da sagte mir dann die sehr freundliche Dame, haben Sie denn kein WhatsApp? Ich habe gesagt, so einen Scheiß will ich nicht. Und da sagt sie, ach so, ja, aber die meisten machen das per WhatsApp. Ich bin, wenn es sein sollte, für solche Leute ein Aussätziger. Okay, ist doch alles in Ordnung. Prima, nur umgekehrt sind die für mich hirnlose Mitläufer, um es mal so zu sagen. Weil wenn ich es ohne Sinn und Verstand mitmache, weil es andere auch tun, wenn mir Gefahren gleichgültig sind, wenn ich die Augen vor diesen Gefahren schließe, wenn ich WhatsApp benutze und alles zulasse, was zuzulassen ist, und wenn ich Facebook bei einem solchen riesen Datenskandal immer noch weiter benutze, dann bin ich nicht mehr zu retten. Wir wissen ja, wie das mal gewesen ist. Früher war es Brot und Spiele. Heute ist es, soziale Medien und Spiele auf einer anderen Ebene. Was dabei rauskommt, ich befürchte Schlimmes. Dieser Unfall mit dem Uber-Fahrzeug in den Vereinigten Staaten, ich habe ja schon mal darüber berichtet, der vorläufige Bericht dazu sagt eigentlich ganz klar aus, dass dieses Fahrzeug, die Elektronik davon eigentlich hätte reagieren müssen. Aber obwohl das Fahrzeug beschlagnahmt wurde, gibt es keine Zusammenarbeit mit Uber, auch wenn die versprochen wurde, weil hier Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, Urheberrecht und so weiter alle mit reinspielen. Richtig ist, die Technik in dem Fahrzeug war deaktiviert. Das Fahrzeug selbst hatte ja auch schon Kollisionsschutz und so Sachen drin. Es wurde nur die Uber-Technik eingeschaltet. Richtig ist, die hat nicht das gemacht, was sie hätte können. Ob jetzt Teile deaktiviert waren oder nicht, spielt gar keine Rolle. Das Fahrzeug war also eigentlich nicht tauglich, um selbst zu fahren. Richtig ist, die Fahrerin hätte immer, jederzeit das Fahrzeug unter Kontrolle haben müssen. Das war nicht der Fall. Technik dafür verantwortlich zu machen, ist etwas schwierig. Hier ist tatsächlich menschliches Versagen, warum auch immer, ganz klar im Vordergrund. Der Unfallhergang selbst, naja, das kann man nicht so ganz einfach nachvollziehen, weil das Fahrzeug, dieses Spezielle da, das war in der Stufe 2 der Automatisierung irgendwo eingestuft. Und nur höhere Stufen hätten erlaubt, dass sich die Lenkerin von dem Geschehen um das Fahrzeug hätte abwenden dürfen. Das durfte sie nicht. Ob mit der höheren Automatisierungsstufe das nicht passiert wäre, alles irgendwelche Spinnereien. Richtig ist ganz einfach, das Fahrzeug war ausgestattet mit allen möglichen Sensoren, die haben nicht reagiert. Richtig ist, Uber gibt nicht heraus oder lässt nicht zu, dass getestet wird, ob die eingeschaltet waren oder eine Fehlfunktion hatten oder ob sie ausgeschaltet waren. Und das ist eigentlich die Situation. Und diese vollautomatischen Fahrzeuge, die wird es so schnell nicht geben. Weil zum vollautomatischen Fahren braucht man doch noch eine ganze Menge mehr. Und einen Menschen zu ersetzen, der einen Rundumblick im Fahrzeug hat, der ein Bild im Kopf aufbaut, der einschätzt, der empfinden kann, der fühlen kann, der ahnen kann, was passiert, das kann die Technik nach wie vor noch nicht. Der das bei jeder Wetterlage gleich kann wie ein Mensch, das kann die Technik noch lange nicht. Natürlich machen Menschen Fehler. Natürlich kann in bestimmten Situationen, bei Nebel oder so, die Technik helfen. Aber wenn man die Technik einsetzt, um dem Menschen zu helfen, das wäre besser, als wenn man die Technik einsetzt, damit das Ding von allein fährt. Ich habe so den Eindruck, hier werden zu schnell zu viele Schritte erwartet von der Technik, die an sich gut ist, die sinnvoll ist. Und alle die dann erzählen, diese modernen Technologien, die sind Ursache dafür, dass die Menschen unkonzentrierter fahren und dann passieren mit modernen Techniken mehr Unfälle als vorher. Ach, Kinders, ich sag nichts dazu. Träumt weiter oder vor allen Dingen werdet irgendwann mal wach. Ja, wenn also eine Fahrerin in diesem Fahrzeug trotz wiederholter, nachgewiesener, protokollierter Warnungen des Systems die Kontrolle zu übernehmen nicht reagiert, ist hier ganz klar und ganz eindeutig die Schuld auf menschlicher Seite zu suchen. Nichts anderes. Da waren wir gerade bei Autos. Wir müssen hier noch etwas machen über Autos, denn es gibt ja diesen E-Call, der jetzt bei allen Neufahrzeugen zwingend vorgeschrieben ist. E-Call, dieser elektronische Anruf, das ist eine Technologie, da ist im Grunde genommen ein Modul im Fahrzeug eingebaut, welches sich in die Telefonnetze einwählen kann, auch ohne dass dazu ein SEM vorhanden ist. Und wenn es sich da eingewählt hat, dann kann es darüber auch kommunizieren. Ab 31. März müssen in der EU diese Fahrzeuge dieses Jahr 2018 damit ausgestattet sein. Und im Grunde genommen, die Idee ist gut, die Sache ist gut. Aber man muss etwas dazu wissen. Wenn jemand verunglückt, dann zählt jede Sekunde. Da müssen also tatsächlich die Retter so schnell es geht am Ort des Unfalls sein, um Hilfe leisten zu können. Manchmal kann aber auch der Verunfallte selbst gar keinen Notruf mehr absetzen. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Unfall, vielleicht noch Mitfahrer, die verletzt sind oder sowas und sollten dann ihr Mobiltelefon nehmen und sollten dann auch noch wählen. Und Hier ist es sinnvoll, dass die Fahrzeugelektronik einen Notruf absetzt. Und das hat die EU erkannt und hat diesen Notrufsensor, so wird er wohl genannt, in Neufahrzeuge vorgeschrieben. Jetzt erkennt die Elektronik des Fahrzeuges einen Unfall, kann die Schwere des Unfalls in etwa einschätzen und weiß, wo sich das Fahrzeug befindet und ruft dann sofort an in der Notrufzentrale und übermittelt diese Daten an die Notrufzentrale und wird dann anschließend auch noch eine Freisprechverbindung zu dem Fahrzeug herstellen, sodass die Verunfallten im Fahrzeug von der Notrufzentrale angesprochen werden können. Dieses Notrufsystem, das arbeitet europaweit. Dieses E-Call heißt übrigens Emergency Call, hat also nichts mit E-Book zu tun oder so. Und das benutzt auch Satellitenortung, um die Position des Fahrzeuges, auch wenn das Fahrzeug vielleicht keinen Satellitenempfang mehr hat oder so, hat es aber doch kurz vorher noch eine Position feststellen können. Und diese Position nutzt es, um es dann über die Rufnummer 112, gut, das wird ein bisschen anders gehandhabt dann, damit es an die nächste Rettungsleitstelle geroutet wird, anzurufen und zu informieren. Dieses System übermittelt auch noch andere für den Unfall und für die Retter relevanten Daten. Also dieser Mobilfunkchip, der diese ganzen Sachen macht, der bekommt auch Daten über Sensoren, da Erschütterungen, wie stark ist der Aufprall, ist der Airbag ausgelöst worden und so weiter und so weiter. All diese Sachen werden also übertragen, werden dann auch grafisch auf einem Display dargestellt in der nächsten Leitstelle. So, wer muss das nun haben? Die Hersteller von Fahrzeugen, die in der EU verkaufen, die müssen auf jeden Fall diesen E-Call einbauen. Es gibt allerdings Hersteller, die so etwas Ähnliches oder nahezu Identisches schon seit Jahren ihren Kunden anbieten als Zusatzdienst, was man kaufen kann. Selbst wenn ein solches System eingebaut ist, muss E-Call immer noch parallel dazu eingebaut werden. Kann man darüber diskutieren, finde ich aber ganz gut. Diese Nachrüstung von alten Fahrzeugen ist nicht geplant. Es gibt wohl Pläne, dass man so etwas aber auch ähnlich wie ein mobiles Navigationssystem in das eigene Fahrzeug nachrüsten kann. Das hat natürlich dann nicht die Möglichkeit, zum Beispiel Daten aus dem Fahrzeug über Airbag-Steuergeräte, ABS und ähnlichen Kram in irgendeiner Art weiterzugeben, weil es an die Daten einfach nicht rankommt. Wichtig ist nur, dass bei dem normalen E-Call der Fall ist, dass auch ein Notakku eingebaut ist. Das könnte ja sein, der Unfall ist so schwer, gerade an der Stelle, dass die Batterie rausgerissen wird oder sonst etwas. Und man kann es auch manuell auslösen über eine Notruftaste. Die Daten, die übermittelt werden. Das ist also Fahrgestellnummer, Antriebsart, also Gas, elektrisch, Benzin, Diesel, Uhrzeit, GPS, Position, die Richtung, in der das Fahrzeug gefahren ist, vielleicht bei Autobahnunfällen wichtig, die vorherigen GPS-Position im Moment wohl auf 2 beschränkt. Die Anzahl der Passagiere ist ja auch klar. Habe ich ein Auto mit 9 Personen, dann reicht ein Krankenwagen nicht aus. Und so weiter. Die Hersteller selbst können aber noch zusätzliche Informationen mitschicken, und zwar bis zu 94 Byte. Das sind dann herstellerspezifische Informationen. So, jetzt haben wir natürlich auch Datenschutzüberlegungen dazu. Man kann das schon kritisch sehen, weil die Erfahrungen, die wir gemacht haben mit unseren Regierungen, auch mit der EU, die lassen immer so ein bisschen Zweifel offen. Laut der EU-Gesetzeslage dürfen ausschließlich im Falle eines Unfalls Daten übermittelt werden. Also nur direkt nachdem ein Unfall passiert ist. Diese Daten dürfen nicht an den Hersteller übermittelt werden. Wenn ich da herstellerspezifisches Gerät eingebaut habe, ist das was anderes. dieses eCall-System darf auch keine Daten im Auto aufzeichnen, also Gespräche oder so etwas. Die EU-Verordnung hat dann eindeutig gesagt, dass zwischen dem gesetzlich verordneten eCall-System und einem herstellerspezifischen Connected-System kein Datenaustausch erfolgen darf. Das sollte von dieser Seite her eigentlich alles sicher sein, aber wir wissen, dass alle Systeme, die wir bisher hatten, geknackt worden sind, und wir wissen, dass unsere Schlapphut-Fraktion sehr aktiv ist, sagen wir mal so. Und diese Schlapphüte könnten durchaus daran denken, dass man das System von außen in irgendeiner Art manipulieren kann und auch als Abhörsystem verwenden kann. Lässt sich nicht ausschließen. Weiß nicht, ob es geplant ist. Die Ideen sind sicherlich in irgendwelchen kranken Köpfen drin. Das kann man nun mal nicht ausschließen. Aber direkt erstmal von vornherein ist es dafür nicht vorgesehen. Die Kfz-Versicherer, naja, die sind natürlich auch daran interessiert, an solche Daten heranzukommen. Die könnten also zum Beispiel dieses System nutzen, um Schadenshilfe anzubieten. So nach dem Motto, was weiß ich, Unfall so und so, drückst du Knöpfchen, kommt Abschleppwagen, bezahlen wir, der wird geknechtet, ist viel billiger, als wenn du ADAC anrufst oder so. Diese Sachen sind ja nur alle möglich. Das sind ja auch Telematiklösungen möglich, die auf Basis von eCall entwickelt werden oder auf einer anderen Basis. Also wir werden sehen, was passiert. Am Anfang muss man sagen, das System ist eine gute Sache. Es wird helfen, dass wir mehr Leben retten können, weil Helfer schneller am Unfallort sein können, weil sie quasi verzögerungslos informiert werden, dass etwas passiert. Und stellen Sie sich nur mal vor, es ist ja immer wieder passiert, irgendwo im einsamen Gebiet fährt ein Auto auf dem Feld oder so etwas, und am nächsten Tag wird dann nur ein Toter da drin gefunden oder ein Schwerverletzter. Das wird dann in Zukunft mit Fahrzeugen, bei denen dieses eCall-System eingebaut ist, nicht mehr passieren könnte. Die EU hat nach eigenen Studien errechnet, dass es im Jahr bis zu 2500 Verkehrstote weniger geben kann durch dieses System. Also ein gutes System. Wir müssen aufpassen, dass uns da keiner in irgendeiner Art die Sache vermisst. So, am Ende noch eine gute Nachricht. 5G kommt ja. Und auch wenn es langsam kommt, auch wenn es auf dem Land wahrscheinlich noch Jahre dauert, ich kenne es ja aus eigener Erfahrung, aber das Gute daran ist, dass es diese IMSI, oft auch IMSI-Catcher gesprochen, unsinnig macht, weil IMSI-Catcher, Sie wissen, was es ist? Nee, wissen Sie nicht? Na gut. Damit kann eine Technologie in das Mobilfunknetz eingreifen und dem Telefon sagen, ich bin die nächste Station, führt alles, was da läuft an Daten und Gesprächen über sich und gibt das dann an die Station weiter, die eigentlich zuständig ist oder auch nicht. Und weil in 5G die IMSI-Nummer des Telefons verschlüsselt ist, kann man nicht mehr identifizieren, was passiert. Hier ist eben alles verschlüsselt. Und diese, naja, bei der Polizei oder bei Ermittlungsdiensten doch sehr beliebte Technologie mit diesen gefälschten Basisstationen, in der Hauptsache auch in den USA, die da auch nicht nur Telefongespräche, sondern auch SMS und Zugänge ins Internet und so weiter mitlesen und protokollieren können, die wird diese verschlüsselte IMSI-Nummer, das heißt International Mobile Subscriber Identity, die ist ja auf den SIM-Karten gespeichert, die wird sie nicht mehr erkennen können. Also eine neue Technologie, mal sehen, wann irgendjemand dieses Dingen knackt. Man arbeitet wohl daran, denn in Geheimdienstkreisen ist man nicht sehr erfreut über diese Technologie und die verschlüsselten IMSI-Nummern weil man dann nicht mehr so genau weiß, wem gehört die denn nun eigentlich. Und da die Verschlüsselung gut ist dabei, kann ich also 3, 4, 5, 10 Mal nacheinander irgendwelche Aktivitäten im Netz machen und die erkennen nicht, dass es der gleiche ist. Es sei denn, ich sitze auf der Parkbank und rühre mich nicht. So, geschätzte Damen, werte Herren, Lef Lück, hallo Freunde, hallo Freundinnen oder wer auch immer. Das war's dann für heute. Es geht jetzt auf das Wochenende zu. Ich hoffe, es meldet sich noch der eine oder andere Amateurfunker, der uns mithelfen kann, Samstag oder Sonntag. Ich bitte darum, einfach mal in den Shop hineinzuschauen. Vielleicht braucht der eine oder andere ja doch noch etwas. Im Sommer braucht man Sonnenschirme. Wir haben ja auch weiße Regenschirme, die man als Sonnenschirm benutzen kann. Wir brauchen auch Regenjacken. Hier im April ist es jetzt ganz besonders wichtig und ähnliches. Und wir brauchen auch die Provision, die aus dem Shop an den CC2 fließt. Denn im Moment, es ist wieder ein bisschen knapp. Wir hatten zwar 2 Bänder, herzlichen Dank dafür. Dem einen übrigens gesagt, dieses Trinkgeld wird wunschgemäß eingesetzt. Das war ein rotes Getränk, was ich damit jemand teilen sollte. Wird gemacht. Es werden ja auch immer wieder neue Geräte gemacht, gekauft oder sonst was. Und wenn ich mir überlege, was da so passiert, dieses Urteil bezüglich diese Werbeblocker, müssen wir auch nochmal drüber sprechen. Da gibt es ja auch noch ganz andere Sachen, und die in Vergessenheit geraten sind, die mit denen wir normal zwangsbeglückt werden. Zum Beispiel für Fernsehen. Die Fernsehfee. In Koblenz sitzt die Firma. So ein Ding werde ich mir jetzt mal anlachen. Es gibt die gebraucht vom Hersteller für ungefähr ein Drittel des Preises. Mehr ist im Moment nicht in der Kasse drin. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören bis hierher. Freue mich auf Ihre Meinungen im Forum und auch außerhalb des Forums auf info@wolfgangrudolph.de. Und oder über redaktion@cc2tv und denke, dass wir uns in 2 Wochen wiederhören. Mal sehen, ob nicht ich, aber mein Sohn dann ein Telefon hat. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.